Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 6.05.2003.
Wir haben uns das letzte Mal ziemlich genau damit beschäftigt, wie die Erscheinung des auferstandenen Christus sich langsam nach und nach schrittweise enthüllt und wie das in den einzelnen Evangelien teilweise sehr unterschiedlich geschildert wird. Unterschiedlich deswegen, weil jeder dieser Evangelisten ganz bestimmte Aspekte durch seinen geistigen Blick enthüllen kann. Und wir haben sehr deutlich gesehen, dass sich die Gestalt des auferstandenen Christus sozusagen zunächst verhüllt in Gestalten höherer Hierarchien, die ihm zugeordnet sind. Etwa im ersten Evangelium, im Matthäus-Evangelium, durch einen Geist der Form. Also was da als Engel des Herrn geschildert wird, der noch in Verbindung steht mit dem Erdbeben, das die ganze Natur durchzieht, der also auch in den Naturkräften wirkt, das war also diese erste Gestalt der höheren Hierarchien, die geschildert wurde. Die ganze Szene damals auch noch ganz draußen in der Natur geschildert, also noch nicht eigentlich im Inneren des Grabes, sondern geschildert ganz außen der tobenden Naturelemente. Und daraus der Engel des Herrn. Ein Geist der Form, der also sehr stark mit den Naturkräften zu tun hat, und wir haben dann auch geschildert diesen Erlebnisbericht seiner Schauung von Théa de Chardin, die sehr ähnlich schildert. Also wo er auch seine Christusbegegnung schildert und ihn schildert in einer Gestalt, die eigentlich sehr ähnlich ist diesem Engel des Herrn, also einem Geist der Form, was nicht Wunder nimmt, weil gerade dieser Théa de Chardin also ein an sich jesuitischer Vater, aber der ja in starken Konflikten mit dem Orden gekommen ist und ausgeschlossen wurde und so weiter, weil er es gewagt hat, das Geistige mit dem Natürlichen zusammenzuschauen. Und das wollen, glaube ich, besonders die Jesuiten immer sehr gedrängt haben. Das eine ist das Feld des Glaubens, das sozusagen geht die Wissenschaft nichts an, das heißt, sie möchte sich nicht hineinmischen, und das andere ist ganz streng materialistische Wissenschaft, die ja von den Jesuiten selber sehr stark betrieben wird. Also es ist häufig, dass bei den Jesuiten gut ausgebildete Naturwissenschaftler das sind. Und sie wollen eigentlich verhindern, dass diese beiden Aspekte zusammengeschaut werden. Aber sie wollen das ganz getrennt halten.
Warum?
Naja, sie wollen es getrennt halten. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Sie wollen eigentlich nicht die eigentlichen zentralen Geheimnisse des Christus enthüllen. Und zwar aus dem Grund nicht, weil sie eigentlich die Entwicklung auf einer Stufe zurückhalten wollen, wie sie noch der griechisch-lateinischen Zeit entspricht, wo der Mensch noch nicht aus Selbstständigkeit in Freiheit eigentlich als Individuum herankommen konnte überhaupt an den Christusimpuls, sondern wo also der Vermittlung, ganz stark der Vermittlung brauchte dieser, naja, sagen wir mal, sehr stark römisch organisierten Kirche. Eine Zeit, in der, ja gerade im Mittelalter dann vor allem, wo ein Tiefpunkt war überhaupt für die geistige Wahrnehmung. Und das hatte aber zur Folge, dass man sehr streng darauf sah, dass das überlieferte Wissen der Offenbarung, man versucht hat, möglichst streng festzuhalten und dass sich hier ja nichts Neues hineinmischen soll, wenn man den Finger hat, ja, die Menschen sind gar nicht reif, wirklich was Vernünftiges selber geistig zu erkennen. Also man muss wirklich streng den Buchstaben bewahren und fortpflanzen. Und das hat auch eine gewisse Richtigkeit. Weil das meiste, was hineingekommen wäre, vor allem in der Zeit des Hochmittelalters, also der Steiner schildert so um 1250, war ein solcher Tiefpunkt in der geistigen Wahrnehmung, dass selbst die höchsten Eingeweihten nicht hineinsehen konnten in die geistige Welt. Also da war eine absolute Verfinsterung da. ein notwendiger Durchgangspunkt, um dann den Menschen zur Freiheit zu bringen. Freiheit heißt eben auch Freiheit von der geistigen Welt, vom unmittelbaren Einfluss der geistigen Welt. Und Anstoß aber zugleich dazu, dann später aus dem Individuum heraus von selbst neu den Zugang zu suchen. Aber dadurch muss jetzt einmal ein Nullpunkt sozusagen durchgehen. Und das hat man eben in der Kirche sehr deutlich gespürt. Und darum dieses strenge Bewahren der Überlieferung und nur ja keine neue Offenbarung hineinmischen lassen. Weil die kann eigentlich, wenn sie kommt, maximal von den Widersachern eingeflößt sein. Das hat also durchaus etwas Richtiges, bis zu einem gewissen Grad. Das Zweite, was damit natürlich verbunden ist, war, dass es dadurch ein ungeheures Machtinstrument wurde, weil man die Menschen in Unselbstständigkeit gehalten hat. Und das hat sich halt bis zum heutigen Tag irgendwo noch gehalten. Das ist also bei den Kirchen in unterschiedlichen Graden, aber eigentlich bei allen sehr stark, dass sie den einzelnen Menschen in Unselbstständigkeit halten wollen und sagen, wir, die Priesterschaft, wir vermitteln dir das und über das hast du eigentlich nicht weiter nachzudenken. Am wenigsten ist es nur bei den Evangelischen der Fall. Aber daher ist auch bei den Evangelischen auch am deutlichsten hineingekommen, die Verstandeskritik dann natürlich. Da sagt man zwar, ja, wir beschränken uns auf das Evangelium, wie es überliefert ist, aber wir diskutieren sozusagen darüber, wie das meint und so weiter. Und am Schluss kommt man darauf, dass man gar nichts mehr versteht. Aber gerade in der katholischen Kirche und auch in den orthodoxen Kirchen ist also dieses in Unselbstständigkeit halten des Menschen noch relativ stark ausgeprägt. Also eigentlich ein Zurückhalten in der alten Zeit. Und naja, es ist so, dass es sich also von den einzelnen Pfarrern und auch von vielen höheren kirchlichen Würdenträgern mehr oder minder unbewusst ist, indem sie einfach in dem System, in dem Ganzen drinnen stehen. Aber es gibt zweifellos Einzelne, die das ganz bewusst machen. Weil eines klar ist, wenn sie es nicht machen würden, dann würde das Gebäude der Kirche, wie es heute ist, weil wir nicht sagen zusammenstürzen, aber zumindest radikale Umänderungen erfahren müssen. Und das würde auf jeden Fall bedeuten, einen Machtverlust, einen sehr großen. Und es ist halt gerade bei Menschen, die gewisse geistige Fähigkeiten und auch gewisse geistige Einblicke haben, die es durchaus auch in der Kirche gibt, es ist immer ein sehr starker Scheideweg zwischen dem sozusagen falschen linken Weg, der dorthin führt, geistige Kräfte in gewissem Sinne egoistisch für einen bestimmten Teil der Menschheit auszunutzen, oder wirklich sich völlig im christlichen Sinne der Macht, der äußeren Macht absolut zu begeben, wie es eigentlich der Weg in die Zukunft hinein ist. Im Sinne des Christus zu wirken heißt eigentlich, sich der Macht völlig zu begeben. Nur zu wirken durch das, was man ist, und Macht nur in dem Sinn anzuwenden, dass es Macht über einen selbst ist. Und durch dieses Beispiel sozusagen zu wirken, das auszustrahlen. Das ist dann der Weg der Zukunft eigentlich. Es war nicht der Weg der Vergangenheit. Man muss auch denken, die alten Priesterkönige oder die alten Hohepriester haben durchaus das Machtprinzip zu Recht in einem gewissen Sinne gelebt, weil es gar nicht anders ging. Man konnte nicht auf die Freiheit der Menschen bauen in vorchristlichen Zeiten. Und es ist halt so, dass viele auch einerseits geistig entwickelte Menschen doch in einem bestimmten Bereich halt zurückgeblieben sind in der alten Zeit noch und dieses Machtprinzip der alten Tage bei uns in unserer Zeit noch praktizieren wollen. Ich meine, beim Islam ist das dann besonders stark. Da ist es ganz, ganz stark ausgeprägt. Noch viel stärker. Also das sind dann sehr starke luziferische Kräfte vor allem, die mitwirken.
Und das konsequent denkt,
Ja.
Und ich bin überzeugt, dass es auch in der Kirche genug gibt, die das so konsequent denken. Dann heißt das ja, dass der Priester über längere Zeit, über längere Zeit abgeschafft ist.
Es wird natürlich, ja, ja.
Jeder einzelne
natürlich.
Priester sein.
Natürlich, ja, ja, natürlich, ja, ja. Natürlich.
Und wer schafft sich schon?
Ja, das ist richtig. Und außerdem, damit man das ja nicht nur ganz negativ sehen, es ist natürlich auch die ungeheure und nicht ganz unberechtigte Angst, dass in der Zwischenphase, wenn das Alte sozusagen zusammenbricht und das Neue aber noch nicht da ist, dass das absolute Chaos entsteht. Das ist also bei vielen zweifellos in der Kirche auch die also das Dinge durchschauen, das ist zu einem gewissen Grad die Angst, dass es einfach ins Chaos stürzt. Und dass sie sozusagen lieber immer noch an den alten Strukturen sich klammern, weil natürlich das Neue heute noch sehr, sehr keimhaft und sehr unter der Oberfläche ist. Und nur es müsste halt langsam schrittweise der Prozess in Gang kommen oder hätte schon längst in Gang kommen müssen, dass der dahin leitet. Aber man darf auch nicht übersehen, dass es für den Einzelnen, auch wenn er geistige Begabungen hat, sehr schwer ist, etwas zu tun, weil so eine Institution wie die Kirche, da stehen ja natürlich eine ganze Menge höherer geistiger Wesenheiten auch dahinter. Unterschiedlicher Art, eben nicht nur immer im richtigen Sinne fortgeschrittene, sondern durchaus jetzt auch luziferische und arimanische Wesenheiten, die da drinnen sind. Man muss ja denken, die ganze Struktur, der ganze Rechtsorganismus der Kirche ist ja eigentlich der römisches Reich. Und das ist eigentlich der Körper der Kirche, sozusagen. Der Rechtskörper der Kirche ist im Grunde pures, altes römisches Reich. Und das heißt aber, dass diese geistigen Kräfte darin wirken, ganz stark. Dass also auch jemand, der da jetzt etwas in Bewegung bringen will, es mit dieser ganz, ganz massiv wirkenden Hülle an luziferischen und arimanischen Kräften zu tun hat, die er überwinden muss. Ich meine, das ist nämlich genau das, was eigentlich zerspringen müsste. Das ist das, was in der Vergangenheit festhält. Und das ist nicht sehr leicht. Das ist nicht sehr leicht. Und zu Recht ist natürlich Kritik auch daran zu üben, wenn man jetzt sagt, naja, die Kirche muss sich halt öffnen und sind wir halt recht weltlich und der Priester ist halt auch so ein Mensch wie du und ich und, naja gut, es ist ja recht nett, aber es löst sich dann auf der anderen Seite wieder eigentlich alles, was dahinter steht, auf und das ist ein nettes, was soll man zusammen sein, wo aber die geistige Vertiefung oft fehlt, muss nicht fehlen, aber oft fehlt und ist etwas sehr Äußerliches wird. Also das sind sehr, sehr schwierige Dinge. Es wird nur gelingen, etwas zu ändern, auch in der Kirchenstruktur, wenn wirklich bei mehr und mehr Menschen ein bewusstes Verständnis des Christusimpulses auftritt. Es genügen eben die alten Glaubenskräfte alleine nicht mehr, abgesehen davon, dass die Menschen heute gar nicht mehr sehr viel Talent dazu haben, sie zu entwickeln. Weil einfach die Glaubenskräfte, wir haben ja das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, Glaube ist ja absolut nicht nur dieses, na, ich glaube an was, wo ich nichts Genaues weiß und nehme halt an, es wird schon wahr sein. Das ist es ja nicht. Sondern Glaube ist eine starke Entwicklung der Gefühlskräfte, der Gemütskräfte, die bis dahin kommt, im Gefühl, im Gemüt, ohne noch aber wirklich hellseherisch zu werden, die geistige Gegenwart des Christus zu spüren. Zu spüren, er ist da und das als Gewissheit zu erleben. Bis dahin kann das Glaubenserlebnis gehen. Es kommt nicht bis zur hellsichtigen Wahrnehmung, aber es kommt zu diesem sicheren Glaubenserlebnis, diese geistigen Kräfte sind da. Aber dazu ist notwendig eine sehr, sehr starke Entwicklung des Gemüts, des Gefühlslebens, was gerade heute bei den Menschen im Allgemeinen nicht der Fall ist. Wir sind heute Kopfmenschen, von mir aus auch Triebmenschen, das ist sehr stark, aber gerade die Mitte, diese wirklich feine und intensive Empfindsamkeit im Gefühl, ist gerade zumindest in unserer westlichen Zivilisation sehr, sehr zurückgebenst. Und das war, gerade das war beim Mittelalter die Basis für den Glauben, für den christlichen Glauben. Da war das sehr stark und da hatten sehr viele Menschen diese unmittelbare Christusbegegnung im Glauben, im Gefühlserlebnis, als absolute Sicherheit. Auch wenn sie es nicht als hässlichste Wahrnehmung hatten. Das ist heute fast nicht zu erreichen. Ist zumindest sehr schwer zu erreichen für einen Menschen, der heute in unserer modernen Zivilisation lebt. Vielleicht noch, wenn er sie irgendwo in die Einsamkeit zurückzieht, in ein Kloster eventuell oder so, unter Umständen, aber auch sehr schwer. Aber das ist dann kein Weg, mit dem man irgendwie wirklich in unsere heutige Zivilisation auch eingreifen kann. Und das ist ja das Wichtige, dass der Christusimpuls fruchtbar wird für die Arbeit in der Welt draußen. Es bedarf also dieser Stärkung des Glaubenserlebnisses heute einen Weg, der den Umweg geht über die klare, sichere Erkenntnis, die bewusste Erkenntnis, was hinter den Christusimpulsen steht. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel nicht mehr damit heute zufrieden geben, dass ich das katholische Glaubensbekenntnis höre und etwa dann lese, ich glaube an die Auferstehung der Toten und so weiter und mir eigentlich nichts wirklich darunter vorstellen kann. Das ist ja das Problem. Fragen Sie einen auch unter den Menschen, die in der Kirche sich hier, was stellst du dir eigentlich darunter vor, wie das zugehen soll? Dann kommen entweder die unter Anführungszeichen Primitivvorstellungen, dass sie halt weiß nicht, irgendwie der Leichnam aus dem Grab erhebt und wieder so aussteht wie vorher. Na, das ist also eine völlige materialistische Missdeutung natürlich des Ganzen. Aber wenn diese Vorstellung nicht mehr da ist, dann bleibt überhaupt keine mehr übrig bei den meisten. Dann glaube ich an einen Satz, den ich nicht im geringsten verstehe und nachvollziehen kann in Wirklichkeit. Das heißt, damit sich daran das Gefühl aber auch wieder entzünden kann, mit diesem innigen Vertrauen, brauche ich heute eine Erkenntnis, was das überhaupt bedeutet, was dahinter steckt. Und das ist eben der, sage ich mal, erste stammelnde Versuch mit der Anthroposophie, an dieses Verständnis heranzukommen. Es ist ja auch eigentlich erst ein Anfang. Wenn wir so oft und viel darüber sprechen eigentlich, aber es ist ja immer noch ein Anfang. Wir können ja trotzdem nicht sagen, ich hab's schon und weiß genau jetzt, was es ist. Aber es ist einmal ein Hintasten in die Richtung. Und an dem fehlt es halt noch sehr, sehr viel. Weil, wie viele Anthroposophen gibt es in der Welt, wie viele unter den Anthroposophen gibt es, die das, was Steiner erzählt, annähernd verstanden haben, nachempfinden können. Und wie weit wirkt das über den anthroposophischen Kreis hinaus? Nicht sehr viel in Wirklichkeit. Dazu kommt, dass bei den Anthroposophen halt das überhaupt nicht funktioniert hat, diesen Impuls wirklich in der Welt zu vertreten. Und für alles, was die anthroposophische Gesellschaft oder so ist, im Großen und Ganzen, hat nicht ihre Aufgabe erfüllt, im Wesentlichen. Da muss man ganz schonungslos sagen. Es ist also sicher bis jetzt nicht gelungen, das anthroposophische Geistesgut irgendwie wirklich als großes Kulturferment in die Welt hineinzustellen, wie es hätte sein können. Das ist nicht passiert. Denn gerade dazu hätte es bedurft, eben auch eines äußeren Organismus, der das tut, und gerade die anthroposophische Gesellschaft, wenn man ehrlich ist, ist eigentlich in genau denselben Fehler verfallen, in dem die Kirche heute verharrt. Es ist mehr als in diese Richtung gegangen, ein dogmatisches System zu erstarren zu lassen, zu bewahren und von einem Zentrum aus mit Macht zu halten. Und da wird nichts gerührt, wenn das Zentrum bestimmt, was sein darf und was nicht. Das ist das absolute Gift. Ich weiß nicht, wie weit Sie alle informiert sind, wie die Dinge so laufen mit Dornach und so, wobei es gar nicht gegen Dornach reichen will, aber es ist schlimm eigentlich, wie die Dinge laufen. Es ist absolut schlimm. Ich meine, Schritt für Schritt ist man zwar darauf gekommen, dass manche Dinge unhaltbar sind, aber nur wenn man jetzt versucht, das in den Griff zu bekommen, ist es also das genaue Gegenteil von dem gewesen. Es war ja zu Weihnachten wieder so eine Art Weihnachtstagung oder was,
wo man drauf gekommen ist oder endlich einmal eben, ja, zugegeben hat, dass die Gesellschaft, so wie sie bisher organisiert war, nicht den Impuls von Rudolf Steiner entspricht, den Weihnachtstagungsimpuls. Naja, und das hat man halt kurzerhand gesagt, so, aber wir begründen es jetzt einfach neu und sagen, das ist jetzt die Weihnachtstagungsgesellschaft, mit den kurzen Worten. Aber ohne eben wirklich auf die Impulse zurückzugehen, und in die Statuten sind dann genug Dinge aufgenommen, die genau das, was Steiner wollte, wieder also unwirksam machen. Also die genau dieses zentralistische, dogmatische Einbauen und diese Mechanismen einbauen in die Statuten, die eben im Originalstatut nicht drinnen sind. Unter dem Mantel, da sagt man, naja, natürlich die Zeiten haben sich geändert und Statuten sollen sich ja auch lebendig ändern und den Zeitverhältnissen anpassen. Schöne Worte kann man ja immer finden. Also es ist genau dasselbe. Und die Gefahr sind bei allen geistigen Gesellschaften, bei der Kirche wie bei den Anthroposophen immer die gleiche. Man hat Angst, der Impuls, also könnte verloren gehen, wenn nicht irgendwer da ist, der sich draufsetzt und es erstarren lässt. Nur nichts ändern dran. Nur nichts ändern dran, ein Machtzentrum muss da überherrschen, sonst wird es unübersichtlich.
Das war doch auch der Grund wahrscheinlich. Die Verbrennungen.
Mit auch, ja, natürlich. Weil dort ist Lebendiges, Geistiges aufgeflammt und da waren ja Menschen, die auch geistige Einblicke hatten und das einbringen wollten. Und das war das Allerschlimmste. Es ist ganz klar, in meinen, der Erfolg davon ist, dass die Kirche daher auch aus ihrer Gemeinschaft alle die ausgeschlossen hat, die wirklich fruchtbare geistige Impulse einbringen hätten können, oder fast alle, oder viele, sagen wir mal so. Und genau dasselbe ist aber bei den Anthroposophen der Fall. Ich meine, alle, die etwas dazu beitragen könnten, dieses Geistesgut nicht nur einfach immer weiterzugeben und zu tradieren, was sicher mal wichtig und gut ist, aber man müsste ja jetzt neue Impulse hineinbringen, es müsste weiterleben. Aber alle, die das Leben lassen könnten, schaut man, dass man möglichst rausdenkt, weil das schafft Unruhe. Ich meine, wobei, sicher, immer die Gefahr ist natürlich, dass alle möglichen Scharlatane sich hineinmischen und Unfug machen. Das ist die andere Seite. Das darf man nicht übersehen. Man kann sagen, ihr macht alle, was wollt, und es ist natürlich sehr viel Scharlatanerie auch da, und viele, die behaupten, dass Gott welche geistigen Eingebungen zu haben, die vielleicht nur wirklich irgendwelche Visionen haben, aber das sind nur Visionen ihrer eigenen Friede, nichts anderes. Und das ist dann nicht sehr geeignet als anthroposophisches Geistesgut. Ich meine, es mag interessant sein als Selbstdiagnose, aber viel mehr ist es dann nicht. Also natürlich ist diese Gefahr da, aber da muss man letztlich durch, es nutzt nichts. Sonst aus Angst, dass Falsches passieren könnte, das Richtige nicht zu tun ist, wird halt nicht weiter. Das ist das ewige Dilemma. Und das sind halt die Widersacherkräfte darin sehr stark. Und den Widersachermächten zu folgen, ist halt immer viel, viel bequemer, als sich auf das eigene Ich zu stellen. Und das Christusprinzip ist eben, dass der Christus sich jeder macht, entschlägt und es den einzelnen Menschen überantwortet, aus seinem Ich heraus, den Impuls aufzunehmen oder nicht aufzunehmen. Aber das ist unbequem. Das heißt, klar, tu was. Tu was, und es wird dann natürlich Hilfe kommen. Es kommt dann das, was man Gnade nennt, aber du musst erst einmal was tun. Sie kommt heute eben nicht mehr so einfach selbstverständlich, weil die Gnade, die unter anderem Zeichen, die heute selbstverständlich kommt, ist dann nur die Gabe der Widersacher. Die kommt freiwillig und selbstverständlich. Die beschenken sich unter Umständen, erreichen, nur führt das halt dann auf Abwege, das ist ganz klar. Aber die Gabe des Christus, auf die muss man sich sozusagen vorbereiten. Ganz bewusst, sonst würde die Freiheit des Menschen nicht gewahrt werden. Und der Christus war sie im allerhöchsten Sinne. Und daher bedarf sozusagen in gewissem Sinne die Erlösung durch den Christus eben der Mitarbeit des Menschen, der aktiven Mitarbeit des Menschen. Das ist der Weg in die Zukunft hinein. Und das verhindert die Kirche bis zu einem gewissen Grad. Das verhindert sie. Und ist damit eigentlich, wenn man es wieder ganz streng nimmt, etwas, was sogar ein Gegenimpuls zum Christus ist, in einer gewissen Weise, wenn man es ganz streng nimmt, oder zumindest dieser Aspekt, ist etwas, also alles, was nicht auf die Freiheit des Individuums baut, ist etwas, was dem Christusimpuls zuwiderläuft. Dessen muss man sich bewusst sein. Vor allem stark eben jetzt in unserer heutigen Zeit wird das bedeutsam. Im Mittelalter war das noch nicht so bedeutsam, weil die Menschen noch nicht so weit waren, wirklich diesen Freiheitsimpuls leben zu können. Aber heute sollten sie zumindest so weit sein, die ersten Schritte auf den Wege gehen zu können. Und es kommen heute, und das ist in dem nächsten Vortrag noch sehr genau betrachten müssen, Widersacherkräfte dazu, die ganz besonders diesem Freiheitsprinzip entgegentreten. Noch viel mehr als die luziferischen und arimanischen Kräfte, die unmittelbar sozusagen den Kern des Menschen angreifen. Die werden immer bedeutender werden. Und die große Gefahr besteht eben, dass sich große Institutionen zum Werkzeug dieser Mächte machen. Unbewusst, halbbewusst, wie auch immer. Der Christusimpuls ist sehr stark in unseren Zeiten, auch wenn es äußerlich nicht so ausschaut. Wir sehen eben halt nur den Schattenwurf, dass auch die Widersachermächte sehr stark sind heute. Aber das ist nur der Schattenwurf des Ganzen. Wir haben also das letzte Mal besprochen, diese Wesenheiten höherer Hierarchien, die unmittelbar dem Christus zugeordnet sind. Also eben Geister der Form, Geister der Persönlichkeit, Erzengel, Engel, Wesenheiten, die also sozusagen den Christus umhüllen. Wesenheiten, mit denen der Mensch, wenn er das christliche Prinzip lebt, immer wieder in Kontakt kommt und denen eben auch hilfreiche Geister und Anführungszeichen sein können. Eben wenn man denkt, die Urbeginne oder Geister der Zeit oder Geister der Persönlichkeit, wenn man sie auch nennt, die haben sehr stark mit der Wirkung des Zeitgeistes auch zu tun. Also mit dem, was als Zeitgeist in unseren Tagen lebt auch. Und aber wie man sehr deutlich sieht, denn ja nicht nur die positiv wirkenden Zeitgeister, sondern auch sehr viele, die einen hemmenden Einfluss auf die Entwicklung haben. Und wenn wir eben davon sprechen, wie ist der Christusimpuls in unseren Tagen, in unserer unmittelbaren Gegenwart umzusetzen, dann heißt das aber, dass wir insbesondere einen starken Bezug finden müssen zu diesen Wesenheiten aus der Hierarchie der Urbeginne oder Zeitgeister, die unmittelbar dem Christus zugeordnet sind. Einer, der naja, fast schon in diese Kategorie zu zählen ist und auf dem Weg dorthin ist, sogar einer der führenden dieser christlichen Zeitgeister zu werden, ist Michael. Michael ist eigentlich ein Erzengel, aber er ist schon sehr weit über diese Erzengelstufe eigentlich hinausgewachsen und schon sehr, sehr in der Entwicklung hin ein Zeitgeist zu werden. Also die Erzengel sind eigentlich Führer von größeren Menschengruppen, also von Völkern im Extremfall, aber auch von kleineren Gemeinschaften. Zeitgeister sind etwas, was eben den Zeitgeist der ganzen Menschheitsentwicklung in einem bestimmten Zeitraum lenkt und leitet. Und Michael ist auf diesem Weg dorthin. Und zwar sehr deutlich mit dem Impuls, also gerade die Trennung in Völker, in Rassen sowieso, aber auch in Völker aufzuheben langsam. Weil die Entwicklung der Völker hatte die Aufgabe, dass in jedem einzelnen Volk bestimmte Seeleneigenschaften zubereitet wurden, weil eben einfach der einzelne Mensch noch nicht fähig war, alle Seeleneigenschaften, die einmal nötig sein werden, gleich zu entwickeln, sondern es mussten besondere Bedingungen geschaffen werden, um einmal einzelne dieser Seeleneigenschaften aufzubauen und Bedingungen eben so, dass das auch mit der Landschaft zusammenhängt, mit allen möglichen. Das ging also nur, indem es im Rahmen eines einzelnen Volkes einmal entwickelt wurde, wobei dann auch Dinge aus der Vergangenheit aufgegriffen wurden und jetzt auf eine Stufe gehoben wurden, die unserer Zeit entspricht, etwa wenn Sie denken, der Impuls der Verstandesfähigkeit, wie in Griechenland, wie in Rom gelebt hat, wurde durch das französische Volk auf das Niveau unserer heutigen Zeit gehoben. Die haben am stärksten diesen Impuls aufgegriffen, erlebt auch am stärksten in der französischen Sprache. Das ist eigentlich die unmittelbare Fortsetzung des Lateinischen, aber wenn man es vergleicht, spürt man sofort diese ungeheure Lebendigkeit und Leichtigkeit in der französischen Sprache. Da während das Lateinische eher etwas sehr Trockenes, was sehr Steifes ist. Der Franzose und das französische Volk hat das in einen lebendigen Fluss gebracht. In einen so lebendigen Fluss, dass eigentlich die französische Sprache selber intelligent ist, verstandesintelligent ist. Und dieser Impuls, man hat das ja dann gesehen, im 18. 19. Jahrhundert dieser Impuls durch ganz Europa hinausgestrahlt ist. Es war ja ein ungeheures Kulturferment, das was im Französischen entwickelt wurde, was bis nach Russland hinübergedrungen ist, was das Deutsche durchsetzt hat, alles eigentlich. Und diesen Impuls hineingebracht hat. Und das ist eigentlich die Aufgabe. In einem Volk wird ein bestimmter Impuls entwickelt und dann ausgestrahlt letztlich über die ganze Menschheit. Und das muss jetzt in unseren Tagen noch viel mehr forciert werden. Das ist eine der wesentlichen Aufgaben, die Michael als sich entwickelnder Zeitgeist jetzt und in der nächsten Zukunft besonders fördern will. Daher also Überwindung des Nationalitätsprinzips und so weiter. Also etwa wenn man sich anschaut, heute die ganze EU oder was die natürlich in ihrer Organisation als Schmarrn ist und erst recht wieder so ein alter römischer Abklatsch ist. Aber der einzige Impuls, der positiv daran ist, dass es den Nationalismus überwindet. Zwangsläufig. Das ist also selbst als im Grunde Widersacherinstrument trotzdem auch wieder ein Werkzeug in Richtung der positiven Entwicklung, halt mit vielen Ecken und Kanten daran, die ungut sind. Weil die ganze Organisation, die dahinter steckt, ist schon wieder im Grunde römisches Reich zur Unzeit. Halt jetzt mit Sitz in Brüssel, aber. Aber jedenfalls trotzdem dieser Michael-Impuls wird nicht aufzuhalten sein. Aber die zweite Gefahr dabei wäre dann schon wieder, dass jetzt das, was an Fähigkeiten in einem bestimmten Volk entwickelt wurde, dass das dadurch verwässert wird, dass man einfach alles durcheinander mischt und zur Einheitssoße entsteht. Das wäre ganz schlecht. Denn es soll ja nicht eine Einheitssoße kommen, sondern es soll eigentlich jedes Volk um die Blüte der Gabe aller anderen Völker bereichert werden. Und das heißt, das Seelenleben sollte einen gewaltigen Sprung nach vorne machen, an Intensität und Tiefe. Und das ist aber nicht der Fall, wenn man so alles bloß ein bisschen vermischt und verwässert, ein bisschen ein paar Zuckerln von da und ein bisschen von da, aber von jedem möglich das Oberflächlichste nimmt. Ich meine, das ist halt ein bisschen die Gefahr, ist, dass diese anti-amerikanische Einheitsunkultur, die sich über alles darüber spielt, das ist halt oberflächlich sehr viel. Das ist bloße Zivilisation und nicht wirklich Kultur. Also, wenn wir davon sprechen, dass der Nationalitätsimpuls überwunden gehört, heißt das nicht, dass man sagt, naja, wir streiten also alles das ab, was eigentlich die Quintessenz unseres Kulturlebens ausmacht. Im Gegenteil. Man müsste ganz stark sich halt auf diese Quellen der eigenen Kultur besinnen und das als etwas betrachten, was ich hinaustrage in die Welt, als Geschenk eigentlich in die Welt hinaustrage. Das wäre das Wichtige. Wenn wir jetzt sagen, naja gut, Goethe, Schiller und was an Impulsen drin war, bei Steiner und so fort, nehmen wir alles nicht so genau und vergessen wir es Vergangenheit, wir wollen nicht deutsch sein oder sonst was. Nein, man muss das nur im richtigen Sinne verstehen. Also das hieße, sich in Verbindung setzen eben mit dem wachsenden Zeitgeist in Israel eigentlich. Das wäre die Aufgabe. Und so müssten wir uns eben auch mit den anderen Wesenheiten der höheren Hierarchie auseinandersetzen, die den Christus umgeben, eben auch mit der Erzengelsphäre. Da wären etwa die Impulse zu holen, wie in jedem einzelnen Volk die eigenen Kulturgüter gepflegt sind, im christlichen Sinne, wie sie gepflegt werden müssen, etwa wenn man den Impuls der Goethezeit aufnimmt und noch stärker ins Christliche hineinwendet, obwohl das so starke Ansätze sind, aber das auf die Gegenwartsstufe zu heben, dazu brauchen wir den Kontakt mit den einzelnen Erzengeln, die mit diesen Kultursphären, mit dieser Sprachsphäre vor allem, weil die wirken ja am stärksten durch die Sprache, wie man das pflegen kann. Dazu muss ich mich mit denen auseinandersetzen. Und ebenso dann auch mit der Engelsphäre. Die Engelsphäre ist die eigentlich am meisten die Vermittlung schafft zu unserem eigenen höheren Selbst. Denn eigentlich, wenn man vom Schutzengel oder von dem jedem Menschen zugeordneten Engelwesen spricht, dann ist diese Engelwesenheit die eigentlich unser höheres Selbst sozusagen noch in ihrem Schoß trägt, solange wir selber damit noch nicht umgehen können. Ja, wir müssen jetzt eigentlich erst unser höheres Selbst durch das Tor des Ich hereinführen und ergreifen und uns zu eigen machen. Es ist jetzt etwas noch, was sozusagen in der geistigen Welt vorbereitet ist, uns zugehörig ist, aber noch nicht ganz ergriffen ist, bewusst ergriffen von uns. Und solange wir es nicht bewusst ergreifen können, muss eben eine führende geistige Wesenheit da sein, die das für uns tut. Etwa zum Beispiel kommt sehr stark die Schicksalswirkung aus dieser Sphäre, was uns unser Karma leitet und was dann uns dazu bringt, dass wir im geeigneten Moment auf der Bananenschale ausrutschen, um ein simples Beispiel zu nehmen, was wir uns halt aus unserem Tagesbewusstsein nicht unbedingt wünschen würden, aber uns aus dem höheren Selbst heraus eben sehr wohl aussuchen. Und da dieser Impuls sich aber umsetzt, da hilft also sehr stark eine Engelwesenheit mit, die uns zugeordnet ist. Und auch da müssten wir langsam bewusster den Zugang dazu finden. Bewusster dadurch, dass wir lernen etwa das Schicksal, also das, was uns scheinbar völlig ungewollt zustößt im Leben, als die Tat unseres höheren Selbstes zu begreifen. Das Schicksal, das Karma, ist nicht etwas, was uns von irgendeiner höheren Macht sozusagen als Strafe verordnet ist. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Das Karma, das Schicksal, ist uns etwas, ist eine Gnade. Eine Gnade, eine Gnadengabe im Übrigen des Christus, wenn wir auch das nächste Mal genauer besprechen. Eine Gnadengabe des Christus, dass wir unsere Entwicklung vorantreiben können. Dass wir aus unserem höheren Selbst heraus Schritte setzen können, die uns weiterbringen. Die wir aus unserem kleinen Ich heraus eben noch nicht bewusst setzen können oder wollen. Aber aus dem höheren Selbst heraus können wir es. Und als Hilfe ist uns da ein Engel zugeordnet, der das so lange für uns verwaltet und tut, bis wir es selber können. Bis wir mal so weit sind, auch sozusagen das schlimmste Schicksal bewusst zu wollen. Weil wir sagen, es ist notwendig für uns. Wobei ja immer wie es sich äußerlich auswirkt, das Schicksal. Ob das jetzt dadurch passiert, ich weiß nicht, dass man in Krankheit verfällt oder einen Unglücksfall hat oder so, oder ob es vielleicht ein rein seelischer innerer Kampf ist. Das ist ja ganz offen im Karma. Im Grunde passieren ja diese äußeren Unglücksfälle oder Krankheiten und dergleichen ja erst dann, wenn wir nicht den inneren Seelenkampf aufgenommen haben und dadurch das, was uns seelisch mangelt, erworben haben, daran gearbeitet haben. Wenn wir das immer wieder verweigern,
diesen Kampf aufzunehmen, oder vielleicht, weil es uns gar nicht bewusst ist, welcher seelische Mangel in uns ist, ja, dann kommt es halt irgendwann an einen Holzhammer von außen. So dass wir dann gezwungen sind, uns damit auseinanderzusetzen. Aber gezwungen durch unser eigenes höheres Selbst. Deshalb Kerl hat das immer noch nicht begriffen, und dann kommt die Keule halt endlich einmal. Jetzt tu's endlich einmal. Aber das ist der Schritt, der halt langsam kommt. Ich meine, wir sind halt alle noch nicht so weit, dass wir so bewusst unser Schicksal und unsere eigenen seelischen Mängel durchschauen, dass wir ohne diese Brügel auskommen. Aber wir gehen einer Zukunft entgegen, wenn wir immer bewusster werden, dieses Schicksal, dieses Karma auch bewusst in die Hand zu nehmen und im inneren Seelenkampf auszukämpfen. Also, das wird immer mehr kommen, dass das, wie das Karma sich auslebt, wie das Schicksal sich auslebt, dass wir das Bewusstsein und Bewusstsein in die Hand nehmen. Aber dazu muss man den Menschen seine Freiheit zugestehen. Also auch das ist etwas, was solche Institutionen wie etwa die Kirche oder auch zum Teil die anthroposophische Gesellschaft verhindern bis zu einem gewissen Grad, wenn sie nicht den Menschen bewusst in seine Freiheit entlassen, sondern eigentlich immer was nehmen wollen davon. Dann bewirkt das eigentlich auch, dass er sein Schicksal nicht in die Hand nehmen kann. Wir brauchen also Gemeinschaften in Wahrheit für die Zukunft, die dem einzelnen Individuum Mut machen und Kraft geben, als Individuum diese Entwicklung selbstbewusst auf sich zu nehmen, die künftige Entwicklung. Das sollte etwas sein, was eine Gemeinschaft in der Zukunft tut, und die anthroposophische Gesellschaft war von Rudolf Steiner als so etwas gedacht, unter anderem. Einerseits immer sein Werkzeug, um den anthroposophischen Impuls vor der Welt zu vertreten, und zugleich aber auch etwas, was den Einzelnen Kraft gibt, sich auf seine Individualität zu stellen. Denn die Individualität, das Ich des Menschen, kann sich nur entwickeln in der Gemeinschaft. Das ist auch etwas Wichtiges. Man merkt es ja schon beim heranwachsenden Kind. Wenn es nicht in menschlicher Gemeinschaft aufwächst, dann kann es die wichtigsten menschlichen Fähigkeiten nicht entwickeln. Allein in der Natur könnte es das nicht entwickeln. Es wird eigentlich nicht Mensch. Das heißt, es kann dann sein Ich nicht voll verkörpern, nicht voll auf die Erde hinunterbringen, wenn es nicht die Gemeinschaft der anderen hat. Und das gilt aber auch im weiteren Leben genauso. Wir können unser Ich nicht im vollen Sinne weiterentwickeln, wenn wir es nicht mit der Gemeinschaft irgendwo tun. Und die Fälle, die scheinbar dagegen zu sprechen scheinen, wo sich hochentwickelte, geistig hochentwickelte Menschen als Einsiedler zurückziehen, dann können sie das in Wahrheit, in heilsamer Form, es gibt ja welche, bei denen sie auch nicht heilsame Formen annimmt, aber in heilsamer Form nur dann, wenn sie bereits so weit sind, dass sie diese geistige Gemeinschaft, auf die es ankommt, auch ohne der äußeren, sozusagen sinnlich-physischen Gemeinschaft aufrechterhalten können. Das erfordert aber bereits eine sehr, sehr hohe Entwicklung, dass sie nämlich wirklich bis in ihr Bewusstsein hinein den Kontakt mit den anderen Menschen halten können. Wenn sie das nicht können, dann ist es also auf jeden Fall verfehlt, sich in diese Einsamkeit zurückzuziehen. Zumindest auf längere Dauer. Man kann das ja vielleicht einmal für einen Zeitraum, um jetzt bestimmte geistige Kräfte in sich zu stärken und ausreifen zu lassen, kann das ja mal nötig sein und gut sein. Aber ein völlig zurückgezogenes Leben heute führt im Normalfall also nicht dazu, dass man sich geistig weiterentwickelt. Man entwickelt nur den eigenen Egoismus weiter, nichts anderes. Man bestärkt sich im eigenen Egoismus und sieht, dass eigentlich dann schon für die ganze Welt an, das interessiert mich der Rest. Viel zu unbequem, sich mit dem auseinanderzusetzen. Also das Ich kann nur reifen in einer gesunden geistigen Gemeinschaft.
zum Beispiel schon im ganz Kleinen, wenn wir hier sitzen mit unseren Vorträgen und etwas anthroposophisch entwickeln, geistig entwickeln, dann können wir in dieser Gemeinschaft, und wie wenige es auch sind, und es sind ja in Wahrheit aber auch mehrere, auch Tote dabei sind, aber trotzdem, es ist eine Riesengemeinschaft, die wir hier haben, dann können wir hier gemeinsam Impulse entwickeln, die jeder Einzelne von uns alleine nicht entwickeln könnte, der nicht entwickeln könnte. Etwas, was Rudolf Steiner immer wieder erwähnt hat und was mit uns im Laufe der Zeit sehr klar geworden ist, dass es gar nicht anders sein kann, als so oft gesagt, zum Beispiel, er kann gewisse Dinge, geistige Dinge nicht geben, wenn er mit danach gefragt wird. Es ist oft so unheimlich wichtig, dass eine Frage kommt. Und die kann Anlass sein dazu, eine ganze Fülle von Dingen zu geben, die man sonst, obwohl man sie eigentlich geistig sieht, aber nicht geben kann. Die nicht herauskommen, wenn nicht die Frage da ist. Das heißt, wenn nicht dieses geistige Bedürfnis, dieses geistig Offensein bei der Gemeinschaft da ist. Denn das Schwierige bei den geistigen Dingen ist ja immer, wie bringe ich sie in die Welt herein. Ich kann etwas geistig sehen, aber wie bringe ich es an die anderen Menschen heran, wie bringe ich es in die Welt herein? Wie mache ich es zu einem Impuls, der fruchtbar wird in der Welt? Dazu gehört nämlich eben nicht nur die Fähigkeit, es geben zu können, sondern es müssen auch Menschen da sein, die es nehmen können. Sonst sozusagen zerstören wir geradezu die Kräfte des anderen etwas geben zu können. Also es, und in Wirklichkeit ist es ja, und das kommt auch noch dazu, immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das kommt ja dazu. Ich meine, das, was man dann geben kann, ist eigentlich etwas, was angeregt wird durch die anderen. Also es wird dann immer stärker diese Quelle eigentlich geöffnet. Also das geht nur in der Gemeinschaft und das sollte die anthroposophische Gesellschaft eben vor allem sein. Und das wird verhindert, wenn man nicht die Freiheit des Individuums voll und ganz unterstreicht. Mit all den Risiken, die damit verbunden sind. Sind natürlich Risiken verbunden, aber das wird wichtig sein für die Zukunft.
Noch zum Ich und ja. Über Selbst.
Ja.
Und zwar, das Ich ist ja das Individuelle.
Ja.
Und das Über Selbst ist das Überindividuelle, kann man das so sagen?
Ja, es ist das Überindividuelle, kann man in gewisser Weise sagen. Das Wort Individuum ist sprachlich was wunderbar unteilbar. Unteilbar. Damit meinen wir einerseits also die unteilbare, unverwechselbare einzelne Individualität, die sich von des anderen Menschen deutlich unterscheidet und etwas ist, das man klar auseinanderhalten kann. Auf der anderen Seite heißt Individuum aber auch die Unteilbarkeit des Geistigen überhaupt. Das Geistige in jedem Menschen ist eigentlich dasselbe Geistige. Wir alle schöpfen aus demselben Geistigen heraus. Und die Funktion des Ich ist eigentlich sozusagen dieses Geistige, das für alle, aus dem nicht nur alle Menschen, sondern überhaupt alle geistigen Wesen schöpfen. Das Ich ist sozusagen das Tor, es in ganz unverwechselbar einzigartiger Gestalt hereinzubringen, zu verwirklichen. In der Welt jetzt, also für unser irdisches Dasein heißt das, wie kann ich dieses Geistige, das da oben ist, in der unverwechselbar einzigartigen Weise, wie es eben nur ich kann, hereinbringen in die Welt. Diesen schöpferisch-geistigen Impuls.
Und
dieser schöpferische Impuls ist, so wie er jetzt ist, einmal, solange im Schoß der geistigen Welt ruht, könnte man sagen, ist er überhaupt das Geistige schlechthin. Er wird aber dadurch, dass er Schritt für Schritt durch das Tor des Ich hier verwirklicht wird als Impuls, bekommt dieses höhere geistige Selbst auch eine immer unverwechselbare individuelle Gestalt, könnte man sagen. Weil es ist eben etwas anderes, dieses Geistige, wenn es zwar ein ungeheures Schöpfungspotenzial hat, aber noch nicht schöpferisch tätig geworden ist, bis ins Irdische hinein. Dadurch bekommt es eine ganz andere Qualität. So wie jedes geistige Wesen höher steigt, dadurch, dass es eine Schöpfung herausgesetzt hat aus sich. Es ist etwas anderes, die geistige Welt ist etwas anderes geworden, nachdem sie etwa unsere irdische Welt geschaffen hat, als sie vorher war. Sie ist selbst dadurch höher gestiegen. Obwohl sie vorher ja eigentlich den schöpferischen Impuls schon in sich hatte. Und alle Kraft in sich hatte, eine solche Welt wie unsere Erde und unser Kosmos heute ist, hervorzubringen. Aber die Tat vollbracht zu haben, ist doch noch etwas anderes. Da liegt eigentlich erst der Impuls zum Höhersteigen.
Das ist die Frage schon vorher beantwortet. Und das sagt, ja, nur davor tragen wir sozusagen darauf fragen.
Ja.
Also auf einer anderen
Ebene. Ja, ja, ja,
ja. Was der Einkunde sozusagen trägt, oder was ich an Bedürfnissen
habe,
ja, das entwickelt erst das.
Richtig, richtig, ja, ja, richtig.
So wie es im vortragenden die Form des Ausdrucks
war. Richtig, ja, ja, richtig, ja. Richtig, ja, ja. Richtig. Und genauso aber dann auch letztlich beim Zuhören, natürlich bei beiden im Grunde. Bei beiden wirkt es dann. Weil es ist dann wirklich was Gemeinsames. Also, wenn so ein Vortrag oder so etwas gemacht wird, das ist eigentlich immer in Wahrheit eine Gemeinschaftsleistung. Es ist nicht die Leistung dessen, der da oben sitzt, sondern es, ich meine, der hat halt, es gibt halt vielleicht einen stärkeren Impuls dazu, dass diese Kräfte herunterkommen können und dadurch aber bei jedem Einzelnen zur Formung des höheren Selbst beitragen. Bei jedem Einzelnen. Aber dadurch, dass wir gemeinsam in diesen geistigen Impuls herunterbringen. Das ist das Schwierige, es ist ja so wahnsinnig schwierig, diese Dinge irgendwie in Worte zu fassen und in Worte so zu fassen, dass sie die Zuhörer auch verstehen können. Das was anderes, dass wir nicht nur Worte hören und sagen, aha. Dass irgendwo wenigstens ein Funke von dem, was dahinter steckt, durch die Worte durchkommt. Das ist ja das unglaublich Schwierige. Ja, ich meine, es tut nicht ich, es ist sagen wir so, ich versuche dem nicht im Wege zu stehen, dass es irgendwie durchkommen kann. Im Grunde ist es ja nicht anders. Naja, es klingt jetzt so komisch, aber im Grunde, das Geheimnis besteht wirklich darin, genauso wie im Künstlerischen es auch ist, nicht dem Impuls, der herein will, im Wege zu stehen, sondern ihn irgendwo den Freiraum zu lassen, schau, ich gebe da ein bisschen Material, nimm vorne es. Und versuche halt ein möglichst geeignetes Material hier entgegenzubringen. Aber die Formung kommt eigentlich von woanders her. Also man darf nur nicht sagen, ich habe meine Begriffe und so denke ich mir das und so stelle ich mir das vor, da habe ich das halt einfach so gelernt und dann habe ich so eine Mauer aufgebaut, wo sich nichts mehr formen lässt. Und dann gebe ich eigentlich nur tote Begriffe weiter, dann lebt es nicht. Ich muss eigentlich immer wieder versuchen, das ganz zum Ursprung zurückzugehen und wirklich nur Material sozusagen der geistigen Welt zu geben, die aber selber formen kann. Aber das ist das Schwierige. Das ist das Schwierige. Es ist ähnlich wie im Künstlerischen, wenn man fragt, wie soll ich eine Rolle gestalten oder was soll ich tun, ist da oft die Frage, gibt es jetzt ein Patentrezept oder welche Tipps kannst du mir geben? Ja, der eigentliche Tipp besteht darin, steht eine Rolle nicht im Weg, sie macht es selber. Schau mal, dass du möglichst beweglich wirst und loskommst von deinen Marotten, die halt jeder als Mensch so oder so hat und von deinen Bewegungs- und Sprach- und sonstigen Gewohnheiten. Wer beweglich und irgendwann das merken, packt sich die Rolle und tut mit dem, was dir zur Verfügung steht. Und du brauchst im Kopf vorher im Verstand nicht wissen, wie das werden soll. Okay, kannst du darüber nachdenken. Das soll man. Und so ist es auch hier. Ich meine, die geistige Erkenntnis auch so wie so der Steiner gefunden hat, in reichem Maße. Ich meine, es ist eben die geistige Wahrnehmung, das Erlebnis da und nachher eine gedankenklare Beschreibung dessen.
Dadurch ist es zur Geisteswissenschaft geworden und nicht bloß mediale Eingebung oder irgend sowas, dass er das, was er erlebt hat, auch in gedankenklarer Sprache schildern konnte. Aber das heißt eben ja nicht, dass er sich vorher ausgedacht hat, wie denn das alles ist und wie denn das sein müsste und so weiter. Je mehr man da vorher ausdenke, desto mehr versperre ich mich vor jeglicher geistigen Wahrnehmung. Aber ich muss den Intellekt entwickelt haben, um dann nachher es in klare Gedanken fassen zu können. Oder Steiner sagt dann in mehreren Stellen oder an einzelnen Stellen immer wieder, die geistige Wahrnehmung bedarf des Opfers des Intellekts. Das Opfer des Intellekts muss man bringen. Aber immer gleich eigentlich ist der Nachsatz dabei, aber damit ihn überhaupt opfern kann, muss ihn erst entwickelt haben. Also es heißt nicht mehr, jetzt ist ja spannend, das überspringen auf die Stufe, uninteressant. Ja, nein, dann kann ich nicht so opfern. Ich meine, das, also das, die vielen opferbereiten Menschen, die aber nichts zu opfern haben, die nützen uns in der Welt nichts. Also, man findet ja so viele Menschen, die möchten sich einsetzen für die Menschheit und alles Mögliche tun und verfolgen in einer ungeheuren Begriffsamkeit irgendwas zu tun. Aber sie haben keine Fähigkeiten entwickelt, um wirklich was tun zu können. Und das findet man genug. Das ist alles dann sehr lustig und aber ein Kartenhaus, das zusammenstürzt, das nichts weiterbringt. Und oft sind Menschen, die scheinbar sehr wenig äußerlich tun, aber dann im richtigen Zeitpunkt den richtigen Handgriff machen, weil sie eben geistig aber genug Reste entwickelt haben. Also es muss etwas da sein, was man opfern kann. Also beim Opfer des Intellekts kommt es darauf an, ihn wirklich auch entwickelt zu haben. Das liegt in unserer Zeit heute. Wir müssen ihn entwickeln. Also kein schlechtes Wort eigentlich über den Intellekt. Gar nicht, ganz und gar nicht. Nur schlechtes Wort dann, wenn man allein an ihn hängen bleibt. Und nicht auch sich bewusst ist, dass das etwas ist, was man wieder hinopfern muss. Um dann dadurch beschenkt zu werden mit etwas Höherem. Mit etwas Höherem, dass man, wenn es als geistige Wahrnehmung, als, es muss gar nicht gleich Imagination sein, es beginnt ja eigentlich, indem es zunächst in einer intuitiven Form da ist, in einer Form, naja, die sehr ähnlich ist dem Gedankenerlebnis. Da beginnt das, was wir immer das Helldenken genannt haben. Das Helldenken unterscheidet sich vom Intellekt dadurch, dass es jetzt aber Wahrnehmung der geistigen Welt in Gedankenform ist. Nicht selber konstruieren, sondern Wahrnehmung der geistigen Welt, aber zunächst noch nicht als Imagination, als Bild, sondern in Gedankenform zunächst. Und das ist schon sehr viel. Und um das haben zu können, bedarf es schon des Opfers des Intellekts. Das heißt, das sozusagen logisch mir ausdenken, wie müsste denn die geistige Welt ausschauen. Wenn ich das alles fleißig studiert habe, was Steiner sagt, dann muss die geistige Welt so und so und so und so und so und so sein. Na, da komme ich nie, nicht zur geringsten Wahrnehmung des Geistigen, nicht einmal also im Sinne des Helldenkens. Da muss ich also im entscheidenden Moment den Intellekt weglegen können. Das erleben können, was die geistige Welt in mir denkt, wenn sie so wollen, und das dann im zweiten Schritt mit meinem Intellekt fassen können und in eine klare, verständliche Sprache bringen, sodass man es auch eigentlich logisch verstehen kann, weil sonst kann ich es nicht mitteilen. Weil dieses unmittelbare Erlebnis, auch selbst wenn das Erlebnis der geistigen Welt zunächst nur in Gedankenform ist, das kann ich so nicht mitteilen. Es ist ein Erlebnis, das ich haben kann, das nicht mehr bewusst sein kann, aber mitteilbar wird es erst, wenn es vom Intellekt gefasst wird, in eine Form gebracht wird und der Sprache überantwortet wird. Dann kann ich es mitteilen irgendwo. Also ich muss es herunterbringen. Und in dem Maße, in dem ich es erst herunterbringe, wird es wirklich erst sozusagen mein geistiges Eigentum oder Eigentum ist falsch gesagt, es wird erst verwirklicht durch mein Ich dann, indem ich es herunterfrage. Und das formt das höhere Selbst. Dann wird das höhere Selbst sozusagen wirklich mein eigenes höheres Selbst, wenn man so will. In dem Maße
vorher ruht es eben noch einfach als ein großes Potenzial im Schoß der geistigen Welt. Aber dass ich es mir aneigne, es mir zu eigen mache, geht nur, indem ich es verwirkliche, hier herunterbringe. Also im irdischen Dasein heißt es eben durch das Ich herunterbringen und hier etwa zumindest in Form einer klaren gedanklichen Beschreibung zu fassen. Das ist schon der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist dann darauf, also Handlungsimpulse zu finden, die auch etwas bewirken können in der Welt und nicht mehr Fantastereien sind. Sondern wo. Natürlich, ja, natürlich. Sicher. Es bringt nichts, wenn man es.
Du kannst gleich zerstört werden.
Richtig, ja, richtig, ja. Das ist absolut der Punkt. Man muss eben eine Sprache finden, und da kommen wir jetzt sogar ein bisschen heran an das, was das eigentliche Pfingstwunder ist, weil es heißt, dass die Apostel in allen Zungen reden konnten. Man muss eine Sprache finden, wo es für den Menschen, dem ich es eben erzähle, verstehbar oder annehmbar wird, dass er es aufnehmen kann. Diese Sprache muss ich finden. Es nutzt nichts, wenn ich es in einer Sprache sage, wo es eigentlich im Grunde alles richtig ist, aber der andere kann es nicht verstehen. Und sagt, Gottes Willen, was kommst du damit für einen Schwachsinn daher? Dann habe ich es eben nicht richtig heruntergebracht, nicht für ihn richtig. Und das ist aber gerade der entscheidende Impuls. Es nutzt nichts, dass das im abstrakten Sinn richtig ist. Es muss so sein, dass es der andere aufnehmen kann. Das ist die Aufgabe. Erst dadurch habe ich es heruntergebracht. Erst dadurch arbeite ich zugleich daran, dass mein höheres Selbst sich ausgestaltet und durchformt durch meine Taten. Vorher ist es alles noch lustig. Das sind dann wieder die luziferischen Impulse. Wo ich habe irgendwas, ja, es stimmt schon, war geistige Wahrnehmung, und ich habe mir in Gedankenform da und ich steuere die heute halt die Welt aus. Wurscht, ob das irgendwer verstehen kann oder nicht. Ein paar werden schon nachgucken, das war nichts verstehen, aber sagen, es ist schön, es ist erhebend und aus, aber sie verstehen nichts, alle miteinander nichts. Ich meine, dann ist es luziferisch, es ist nicht heruntergebracht. Es kann natürlich auch arimanisch werden, dass es so weit im Verstand abdriftet, dass das ganze Geistige eigentlich ausgefiltert ist und dass ich es eigentlich nur mehr in rein irdische Begriffe fasse, die das Geistige nämlich nicht mehr durchschauen lassen und nicht mehr die Beweglichkeit haben, dass das Geistige wirklich durchkommt. Ich meine, das heißt, die Gefahr ist dann etwa oft gegeben, wo ich geistige Impulse, was heute so modern ist, mit irgendwelchen modernsten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenbringe und das in falscher Weise tue. So, naja, das Geistige ist eigentlich letztlich auch nur so ein, weiß ich nicht, quantenmechanischer Effekt und Punkt. Also im Grunde irgendeine arimanische Maschine. Das kann auch sehr leicht passieren. Und dann ist der arimanische Impuls, der das fasst. Das ist also immer so eine Gratwanderung dazwischen. Und die ist nicht leicht, aber das kann man eben ja wirklich nur mit den anderen Menschen. Weil wenn es dann geht, es so zu formulieren, dass ich den anderen verstehen kann, ja, das heißt, ich brauche aber auch den anderen. Dass ich es verstehen kann, nutzt noch nichts. Ja, in Wahrheit wird man es selber erst in einem viel höheren Sinn dann verstehen, wenn ich es einem anderen mitteilen konnte. Das ist das unheimlich Wichtige des Gespräches auch, wo das Gespräch, das ein Zwiegespräch sein kann im äußeren Sinn, das aber auch ein Gespräch sein kann, wenn einer vorträgt und der andere zuhört, das ist trotzdem in Wahrheit ein geistiges Zwiegespräch. Und da kommen ganz andere Dinge herunter, als wenn ich allein saß in der Studierstube sitzt und grübel über die Dinge. Da kann ich das nie erreichen, weil wenn ich saß in der Studierstube sitze und über die Dinge von mir auch meditiere oder sonst was, bin ich immer leicht in der Gefahr des unrechtmäßigen Einsiedlers, der sich eigentlich in seinem Egoismus und in seinen Gedankengespinsten verheddert. Das ist eine große Gefahr. Also eben um dieses rein in der Zurückgezogenheit geistig zu arbeiten, da muss man wirklich schon sehr, sehr weit sein.
so weit sein, dass man eben wirklich trotz der äußeren Isolation den geistigen Kontakt mit der Menschheit, mit den anderen Menschen, und das ist bei denen, die also sich gleichfertig zurückziehen, wirklich im Großen und Ganzen ein geistiger Kontakt mit der ganzen Menschheit dann, oder mit weiten Teilen zumindest der Menschheit. Nur dann dürfen sie sich nämlich zurückziehen, weil ein Kontakt mit der ganzen Menschheit kann ja niemand im äußeren Sinn machen, kann ja nicht von einem zum anderen rasen, das äußere, das geht nicht. Also ein Kontakt zu einer großen Menschheitsgemeinschaft kann ich nur im geistigen Kontakt finden, und da kann es dann notwendig und nützlich sein, wirklich in die äußere Isolation zu kommen. Aber da muss eigentlich der geistige Kontakt stark da sein. Das sind also ganz, ganz wenige und hohe Eingeweihte, die das machen können und dürfen im gerechtfertigten Sinn. Also sonst geht das völlig viel, sonst spiele ich mir in meine Verrücktheiten ein, und das dann ist man also absolute Beute der Widersache. Das ist ja was sehr Gefährliches. Also das heißt, auch anthroposophische Arbeit ganz, ganz allein auf sich gestellt irgendwo zu machen, ist eine schwierige Sache. Wenn man nicht also eine gewisse Gemeinschaft von Menschen findet, mit denen man das teilen kann und in der Gemeinschaft das entwickeln kann. Das kann sicher die verschiedensten Formen annehmen, aber das ist wichtig. Sonst haben wir die Widersacher drinnen. Ganz stark. Ja, damit haben wir heute eigentlich über ganz was anderes gesprochen, als es geplant war, das macht das System irgendwie so schwierig, das leitet. Das, ja, natürlich. Absolut. Ja, es ist ja immer so, auch bei den Vorträgen, dass man gewisse Planung hat, sozusagen, in welche Richtung das gehen wird, aber es ist eigentlich sehr offen dann für das, was als Impuls irgendwo da ist, das muss man dann durchkommen lassen. Also im Nachhinein ist dann immer anders, als was da in einem Konzept steht. Das ist ganz klar, das ist wichtig. Sagen wir so, das steht schon seit gestern oder wann drinnen, also wir werden das korrigieren, es wird immer nachgebessert dann, soweit es es geht. Ich meine, wobei diese Konzepte halt sowieso so ein trockenes Gerüst halt sind, weil sonst müssen wir wirklich einen ganzen Roman schreiben, das ist halt eine Zeitfrage. Das heißt, wir werden das nächste Mal dann versuchen, das ein bisschen aufzuarbeiten. Ich wollte nämlich und möchte die nächsten beiden Male die Wirkung der Widersachermächte als Spiegelbild zu dieser Christuswirkung und der ihn umgebenden höheren Hierarchien betrachten. Und zwar einerseits einmal in ihrer Wirkung bis in die Natur hinein, andererseits in ihrer Wirkung im Menschen drinnen. Was es da bewirkt und vor allem was da an aktuellen Gefahren in unserer Zeit auf uns zukommt, welche da besonders für uns wichtig sind. Einerseits in der Natur draußen, welche Kräfte da wachgerufen werden, durch die Widersacher, und welche Kräfte im Menschen wachgerufen werden. Also vor allem, weil jetzt, ich will gar nicht einmal sagen langsam, sondern sehr, sehr rapide, neue Widersachermäßig dazukommen, die in der Vergangenheit noch sehr wenig Bedeutung hatten, die über das Luziferische und das Arimanische hinausgehen. Asuras, ja, also Thema Asuras. Das ist ein Thema, das also immer dringender eigentlich wird. Und mit denen für die Zukunft zusammenhängen wird sehr stark diese Scheidung auch in sogenannte gute und böse Rasse. Weil eigentlich erst durch die Wirkung der Asuras im Menschen das möglich wird, auch die bewusste Entscheidung zum Bösen. So wie die bewusste Entscheidung zum Guten möglich ist, so wird auch die bewusste, vollbewusste Entscheidung zum Bösen möglich sein. Die Wirkung der luziferischen und arimanischen Wesen ist immer noch so, dass
das naja, nicht wirklich eine freie Entscheidung des Menschen ist, dass ich mich diesen Impulsen übergebe, sondern sie ergreifen mich heute und ich bin zu schwach, vielleicht ihnen nicht zu widersetzen, aber es ist mir so die bewusste Entscheidung, ich will jetzt den luziferischen Charme verfallen oder den arimanischen, das ist nur so halb unfrei. Bei diesen Asuras gegenüber schaut das anders aus. Das gibt positive Möglichkeiten, aber auch im Negativen große Gefahren. Also das werden wir in den nächsten beiden Malen, denke ich, besprechen. Wir werden das sehen, wir haben also bis zum Sommer immer sehr viele Vorträge. Ich kann jetzt noch nicht ganz abschätzen, ob wir dieses Thema ganz zu Ende bringen bis zum Sommer. Ich hatte es an sich vor, vielleicht werden wir im Herbst noch ein paar Vorträge brauchen, um dann mit was Neuem zu beginnen. Es gab ja schon ein paar Anregungen, wie das sein könnte. Geht schon in die Richtung, ja, ja, natürlich. Natürlich. Wir können im Prinzip das auch natürlich unter dem Übertitel, wie der Titel hat, das ja wurscht behandeln, das werden wir sehen. Wobei es also da eine ganze Menge zu sagen gibt, weil also der Raymond den Vorschlag gemacht hat, was an okkulten geistigen Kräften und okkulten Gemeinschaften auch in der Gegenwart da ist, die also negative Einflüsse oder überhaupt Einflüsse auf die Entwicklung haben. Und Geheimgesellschaft und solche Impulse da wirken seit der Zeit Steiners etwa. Steiner hat ja ganze Menge beschrieben. Und wie ist das weitergegangen? Was wirkt da an Impulsen? Und da gibt es eine ganze Menge zu sagen, wobei man natürlich in die Gefahr der modernen Verschwörungstheorien verfallen darf, die es ja auch also zuhauf gibt. Was da alles geschrieben wird, ist ja auch das abstruseste Zeug teilweise. Aber es gibt natürlich also eine ganze Menge solcher Impulse. Also das wird schon zumindest der Grundlage für das Thema bilden, diese nächsten Vorträge. Aber damit werden wir es heute gut sein lassen. Danke.
Bis nächsten Dienstag.
Nächsten Dienstag ist ganz normal Vortrag noch, es ist erst ein öffentlicher dann am 27. glaube ich. Richtig. Schau sicherheitshalber da hinein. Also wir haben heute den 6., am 13. und am 20. ist noch hier. Und dann hat die Frau Doktor am 27. Mai öffentlichen Vortrag in der Schule draußen. Und danach ist dann nur eine Generalversammlung mit abschließendem Vortrag nachher. Es kommt halt darauf an, wie lange wir bei der Generalversammlung brauchen. Es ist nicht mehr viel, nein, also ich denke, wir werden das Thema bis dahin noch nicht ganz ausgeschöpft haben. Das Sonnendämon, ja, also. Nein, kehrt eher in die Gegend der Arimanischen. Denn alles, was mit der Sonne zu tun hat, über die arimanischen Wesenheiten, sind solche, die auf der Sonnenstufe zurückgeblieben sind, also auf der alten Sonnenentwicklung. Und in diese Kategorie gehört im Prinzip auch Sorat. Nur es gibt ja bei diesen arimanischen Wesenheiten welche der verschiedensten Hierarchiehöhe. Ich meine, herunter geht es bis zur Erzengelstufe, aber darüber hinauf gibt's eine ganze Hierarchie von, und das ist jetzt eben die Frage, aus welcher Hierarchie es kommt, je höher es ist, desto höher sind die Kräfte, die da darin wirksam werden. Ich meine, das ist natürlich schon ein Tor, das dann vorbereitet sehr stark die Wirkung dieser Asura-Kräfte. Aber, ja, über die werden wir es nicht einmal genauer reden. Das ist in kurzen Worten sehr schwer, vor allem weil auch Rudolf Steiner gar nicht so viele Angaben darüber gibt. Es kommt ein paar Mal an ein paar Stellen in seinem Gesamtwerk vor, wo er sie erwähnt und aber noch gar nicht so viel. Und es ist tatsächlich ein Impuls, also der einmal schon sehr stark aufgeflammt ist zur Renaissancezeit, da ist er in einzelnen Menschen sehr stark wirksam gewesen, also diese typischen Renaissance-Menschen, die, naja, so Borgia Päpste oder dergleichen, oder Conquistadores, manche, die haben also sehr stark diesen Impuls des Bösen, der unmittelbar aus dem Kern der Individualität herauskommt, verwirklicht. Aber dann ist es fast wieder ein bisschen in den Untergrund verschwunden und es sind wieder stärker, also diese luziferisch-arimanischen Impulse herausgekommen, auch noch bis in die Zeit Steiners hinein. Und erst eigentlich in unseren Tagen kommt der Asura-Impuls immer stärker wieder heraus. Ja, es ist eher von seiner ganzen Art Verbindung der luziferischen und arimanischen Impulse. Es sind nicht wirklich so stark die Asuras drinnen. Es wurde systematische Menschenvernichtung betrieben, das ist richtig. Und es sind ein paar Impulse etwa, wenn man denkt, dieses Vergasen in den Gaskammern und Verwendung des Cyanids. Und von dem Cyanid sagt Rudolf Steiner, dass es eine Wirkung hat bis ins Ich hinein. Dass es sozusagen das Ich zersplittern kann oder zumindest Splitter aus dem Ich herausreißen kann. Also der Giftstoff durch Cyangas oder Cyaniden in der verschiedensten Form. Dann ist das tatsächlich etwas, was mit dem Asura-Impuls zu tun hat. Also der steht natürlich irgendwo im Hintergrunde da, aber...
Sie können nichts dafür,
na, das ist richtig. Also zersplittert ist wahrscheinlich dann auch zu stark gegriffen. Es ist die Gefahr, dass also Splitter davon abgelöst werden. Und jetzt kommt es darauf an, aber welche geistigen Impulse in diesen Menschen leben. Es gibt Menschen, die das dann also sehr wohl überwinden können. Und die dann gerade durch diese Auseinandersetzung die Chance haben, sehr schnell in der geistigen Entwicklung weiterzukommen, weil sie selbst mit dem fertig geworden sind. Also, da ist dann sicher ein riesiges geistiges Potenzial dadurch vorhanden. Von Menschen, die also die Chance umgekehrt dadurch bekommen haben, sehr schnell in ihrer geistigen Entwicklung weiterzukommen. Das werden nicht alle schaffen, das werden manche davon schaffen, aber es ist ein Potenzial, gerade dadurch, kann man sagen, fast gewaltsam geschaffen worden, an Menschen, die für die Zukunft sehr, sehr wichtig sein können. Und geistige Impulse, sehr starke geistige Impulse hineinbringen können, unter Umständen. Also da ist es mit ziemlicher Sicherheit ein sehr starker schädigender Impuls auf das Ich. Das so weit gehen kann, dass es eine geregelte Inkarnation nicht mehr möglich ist. Und geregelte Inkarnation nicht möglich heißt, dass sie also nicht mehr die Chance unter Umständen haben, ihre Ich-Entwicklung in einem normalen physischen Leib fortzuführen, sondern dass sie dann namentlich durch die arimanischen Kräfte in eine zwar sehr erdnahe Schicht hineingebannt werden und dort sich in einem, kann man sagen, Geistleib verkörpern, ist vielleicht falsch, aber gebannt werden in eine sehr erdnahe geistige Schicht, in ihrem ganzen geistigen Leben sehr gebannt sind an das irdische Dasein, aber nicht wirklich herunter können, aber auch nicht wirklich in die geistige Welt hinaufkommen. Und das sind dann natürlich sehr starke Anwärter für das, was Ahriman will. Er möchte ja eigentlich das menschliche Ich ja in seine Welt hineinrauben, stehlen eigentlich in seine Welt. Und zwar aber in gewisse Aspekte des Ich-Impuls. Also das heißt, diese sogenannte Zersplitterung des Ich, wo die Asuras irgendwo dahinter stecken, auch ist aber was Ahriman dann vorhin rauben kann. Weil er kann nicht das ganze Ich, in meiner toll entwickeltes Ich mit seiner schöpferischen Freiheit, kann er nicht brauchen. Das kann er nicht brauchen, das will er nicht. Ja, gewisse Impulse braucht er. Gewisse Aspekte braucht er. Und also gerade solche Menschen, die dann da in diese erdnahe Sphäre gebannt werden, weil Splitter vom Ich aber fehlen, starke Splitter vom Ich fehlen. Aber das, was zurückgeblieben ist, das kann er sie nehmen. Und das will er. Also, das sind prädestinierte Schalen des Ahriman sozusagen, wenn man will. Wobei eben dann noch überhaupt nicht das letzte Wort gesprochen ist. Die können ja dann zwar durch ihre eigene Kraft diese Entwicklung nicht mehr aufhalten. Aber es wird für die Zukunft auch immer stärker und wichtiger werden, das, was andere Menschen, es kommt davon, dass es eben Menschen sind, also Wesen mit dem menschlichen Ich, egal ob sie jetzt verkörpert sind oder gerade im Leben nach dem Tod sind, dass die durch ihre Hilfe etwas bewirken können, was diese anderen selber nicht mehr bewirken können. Dass sie sogar unter Umständen ihnen zubereiten können, die Möglichkeit einer physischen Inkarnation, dass sie einen Leib sozusagen zubereiten auf Erden, der eigentlich für sie bestimmt ist, und sie ihn aber überlassen, einem solchen Ich, einer solchen Seele, die selbst nicht mehr fähig ist, sich hier eine physische Verkörperung zu schaffen. Und die sozusagen opfern die Möglichkeit, jetzt in dem für sich selbst zubereiteten Leib hier auf Erden an sich selbst weiterzuarbeiten und das aber jemand anderen zur Verfügung stellen. Das wird für solche Menschen die einzige Chance, denn wenn es heißt, dass Splitter aus dem Ich sozusagen fehlen und dass dadurch die Inkarnation nicht mehr möglich ist, heißt das, es fehlen gerade nämlich die Kräfte, verwandt sind mit den Auferstehungskräften, die Formen bis ins Physische hineinwirken, dass das Physische Ausdruck der Individualität werden kann. Das ist nämlich das Hauptproblem. Es ist gar nicht so das Problem, dass gewisse geistige Fähigkeiten als solche im Allgemeinen fehlen, sondern gerade solche, die das Ich fähig machen, sich im physischen Leib auszudrücken. Das ist das große Problem. Sie kommen dadurch nicht mehr bis ins Physische herunter. Ohne aber schon deswegen alle Aufgaben erfüllt zu haben, die wir im Physischen erfüllt haben. Das ist das unendliche Drama, dass sie eigentlich sozusagen in einer ganz erdnahen Sphäre stehen, sogar bis zu einem gewissen Grad Einblicke in die Erdenwelt, sehr deutliche geistige Einblicke in die Erdenwelt haben und wie durch ein Gitter abgesperrt sind davon und spüren, ich muss mich weiterentwickeln, aber ich kann es nicht, weil ich nicht da herunter kann, weil gewisse Dinge nur da unten in der irdischen Verkörperung entwickeln kann. Denn das Karma, das der Mensch in die Welt gelegt hat, kann er nur hier in der Welt austragen. Und bei solchen Menschen, die jetzt nicht mehr heruntergelassen werden durch diesen Einfluss, heißt das ja nicht, sie haben ihr Karma schon ausgetragen, das sie hier auf Erden geschaffen haben. Das ist ja nicht der Fall. Und sie können es aber nur auf Erden abtragen. Und es müsste eigentlich ja so sein, dass am Erdenende alle Menschen so weit sind, wie es einmal bereits der Christus in seinem Erdenleben vorgelebt hat, dass es ein letztes Erdenleben im physischen Leibe gibt, das kein Karma mehr erzeugt. Indem alle Spuren vergangenen Karmas aufgelöst sind und kein neues Karma mehr erzeugt wird. Jedenfalls keines, das der irdischen Welt eingeschrieben ist und daher nur hier aufgelöst werden kann. Das ist ja der Punkt, warum der Christus nicht mehr wieder in einem physischen Leib sich verkörpern wird und muss. Er müsste es, selbst wenn Christus hätte es müssen, wenn er Spuren von Karma in die Welt hier eingeschrieben hätte, in unsere Erdenwelt. Das hat er nicht. Und das müssen wir am Erdenende eigentlich alle erreichen. Dann können wir in einem richtigen Sinne in ein geistiges, rein geistiges, nicht mehr stofflich-physisches Dasein übertreten. Vorher ist es verderblich, wenn wir vorher nicht mehr herunterkommen. Das ist also die Gefahr. Und die Gefahr wird immer größer, wenn das Menschen nicht mehr herunterkennen, obwohl sie müssten, für ihre eigene Entwicklung noch. Eben einerseits durch solche Dinge, Gift, Tod und Ähnliches, also durch diese Einflüsse, andererseits aber auch, dass es immer schwieriger wird, geeignete physische Voraussetzungen zu finden. Denn wenn sich der Mensch bei der Inkarnation einen physischen Körper formt, so tut er das ja nicht in den leeren Raum hinein, sondern er bedarf dessen, was ihm durch die Vererbungsströmung entgegengebracht wird. Wir können noch nicht aus dem Nichts heraus einen physischen Körper schaffen. Wir brauchen sozusagen unten den Rohstoff, das Rohmodell, das wir dann durchformen. Aber wenn der nötige Rohstoff sozusagen nicht da ist, der uns durch die Vererbungslinie gegeben wird, dann ist das auch ein Hinderungsgrund, um sich zu inkarnieren. Und das wird auch immer problematischer. Weil also unser modernes Leben mit den Widersacher-Einflüssen darin, also daran arbeitet, auch diese ganze physische Vererbungsströmung immer mehr zu zerstören. Und man sieht ja auch, wie das in den westlichen Zivilisationen am allerstärksten fortgeschritten ist, wo wir sehen den Geburtenrückgang hier, der verschiedene Ursachen. Einmal ist sicher am Egoismus der Menschen, ich will nicht für Kinder, weil das ist anstrengend und das tut man sich nicht an. Aber es kommt ja auch immer mehr tatsächlich die Empfänge von der Zeugungsunfähigkeit bei den Menschen. In einem ungeheuren Maße schreitet das fort. Gerade bei Menschen, die in unseren sogenannten Zivilisationen leben, weniger ja noch bei den orientalischen oder südlichen Völkern. Daher werden das auch die sein, die am längsten überhaupt eine Möglichkeit für eine Inkarnation bieten werden. Also der Steiner sagt das ja ganz deutlich, also die arische Rasse, von der der Hitler geträumt hat, dass die Zukunft sein wird, die wird als erste aussterben. Das ist auf dem besten Weg dazu. Ich meine, sie war gut, um bestimmte Eigenschaften zu entwickeln, aber sie wird aussterben als eine der ersten. Und es werden eher die sogenannten, unter Anführungszeichen, primitiven, noch sehr naturverwandten Rassen, sofern sie nicht auch wieder in irgendeiner Form verhärtet sind, gibt auch manche, aber es werden diese Rassen am längsten überleben, im äußeren Dasein, am längsten noch eine Möglichkeit bieten für irdische Inkarnationen. Und sie werden auch eine Möglichkeit bieten, gewisse naturhellseherische Kräfte, die aber gebunden sind gerade an diese Physis, dass die vergeistigt wird, dass die mitgenommen wird. Was wir heute aus unserer Geistigkeit heraus noch gar nicht könnten, dazu sind wir noch zu schwach, um diese alten Kräfte zu verwandeln und mitzunehmen, die aber dort noch sozusagen bewahrt werden irgendwo für die Zukunft. Also da wird es viele Änderungen in der Zukunft noch geben. Und es beginnt aber auch jetzt allmählich die Zeit, wo tatsächlich einzelne Menschen aber auch so weit sind, dass sie tatsächlich ihre physische Menschheitsentwicklung im richtigen Sinne abgeschlossen haben. Das beginnt jetzt auch langsam immer mehr. Das heißt, sie bedürfen für sich selbst einer irdischen Verkörperung nicht mehr. Diese Menschen können dann verschiedene Aufgaben haben. Sie können einerseits die Aufgabe haben, eben aus einem rein geistigen Dasein heraus für die Erde etwas zu bewirken. Das wird der eine Teil sein. Der andere wird der sein, der sagt, obwohl ich keine irdische Verkörperung mehr brauche, obwohl ich so weit bin, dass ich ein Leben leben kann, das keine Spuren des Karmas mehr in die Erde einschreibt, ich verkörpere mich trotzdem, um hier zu wirken, oder zumindest um einen Körper zu bauen, den ich dann einem anderen zur Verfügung stelle, der es selber nicht mehr kann. Das heißt, ich beziehe den Körper dann nicht mehr oder nicht mehr die ganze Lebensspanne. Auch das ist möglich. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich in einem späteren Alter, naja, siehe, im ganz Großen, wie es bei Jesus und Christus der Fall war, aber im 30. Lebensjahre das Ich des Jesus herausgeht und Platz macht dem hohen Ich des Christus. So etwas wird es in anderer Form auch geben, dass Menschen etwa sich verkörpern hier, einen Körper zubereiten, ein ganzes Leben eigentlich zubereiten, arbeiten an den niederen Wesensgliedern und das dann Menschen zur Verfügung stellen als Werkzeug, die selbst nicht mehr fähig wären, sich so eine Inkarnation zu schaffen. Und die dann sozusagen in einem bestimmten Lebensalter den physischen Leib verlassen, ohne dass man das äußerlich bemerkt. Zunächst mal wird man bemerken, dass diese Veränderung in der Persönlichkeit spürbar werden wird. Es wäre jetzt ein anderer irgendwie geworden. Irgendwie ist er jetzt anders. Wieso? Ich meine, er hat dieselben Erinnerungen noch und er schaut noch genauso aus, aber irgendwas ist anders. Also es kann zu so einem Austausch des Ichs kommen. Das gab es eben in der Vergangenheit in einzelnen Fällen schon so, aber war nicht so wichtig, wird aber für die Zukunft bedeutender werden. Das werden wir da auch noch alles besprechen müssen im Rahmen des Zyklus, also wenn Sie in den Herbst kommen, sehe ich das schon ganz deutlich. Macht ja nichts. Danke.